Radio Poland, the external service of Polish Radio.
Tu Warszawa, Sie hören den Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks mit seiner täglichen Sendung in deutscher Sprache. Mein Name ist Adam Denizer. Hallo und herzlich willkommen. Polen hat die größte Überweisung von der EU-Kommission in der Geschichte seiner EU-Mitgliedschaft erhalten und werden wir es nach den Bundestagswahlen mit einem der antiamerikanischsten Bundestage der deutschen Geschichte zu tun haben, mehr unter anderem zu diesen Themen heute auf unserer Internetseite www.auslandsdienst.pl. Denn in der heutigen Sendung wollen wir uns gänzlich dem Massaker von Katyn widmen. Am Samstag hat Polen den Tag des Gedenkens an die Opfer des Massakers begangen. Dabei hatten die Sowjets 1940 fast 22.000 polnische Offiziere, Polizisten, Grenzschutzbeamte, Gefängnisbeamte, Förster und Reservisten der polnischen Armee ermordet. Die Exekutionen wurden von April bis Mai 1940 in Katyn, Charkow und Mierzynoje vollzogen. Über die Hintergründe der sogenannten Katyn-Entscheidung und ihre Folgen sprechen Joachim Cieterski und Historiker Janusz Tytzner.
Herr Tytzner, was verbindet man in Polen mit dem Begriff Katyn?
Mit dem Begriff Katyn verbindet man in Polen sehr viel. Als erstes meint man natürlich damit den eigentlichen Mord von Katyn, wo im April, Mai 1940 knapp 4.500 polnische Offiziere von den Sowjets beseitigt worden sind. Als zweites wird Katyn in Polen als der Oberbegriff benutzt für die Ermordung von etwa 22.000 polnischen Offizieren, Polizisten, Beamten des Strafvollzuges und Beamten der polnischen Zivilverwaltung im April, Mai 1940. Katyn war nur ein Bestandteil dieses riesigen Vorhabens, das in dieser Zeit stattgefunden hat, auf streng geheime Anordnung des sowjetischen Politbüros vom 5. März 1940. Das heißt, zeitgleich mit den Morden in Katyn bei Smolensk wurden an vier anderen Orten in der Sowjetunion, und zwar in den Kellern der NKWD-Dienststellen in Charkow, in Kalinin, das die Stadt heißt heute Tver, in Kiew und in Minsk, weitere etwa 18.000 Polen ermordet. Als drittes schließlich ist Katyn Symbol für alle Massenmorde und Deportationen der polnischen Bevölkerung, welche die Sowjets zwischen 1936 und etwa 1950 durchgeführt haben. Die Gesamtzahl der Todesopfer dürfte hierbei etwa 1 Million Menschen liegen. Das ist eine furchtbare Bilanz.
Sie haben das Jahr 1936 genannt. Warum?
Ja, damals haben die sowjetischen Behörden damit begonnen, die polnische Bevölkerung, die auf der sowjetischen Seite entlang der Grenze zu Polen lebte, nach Kasachstan auszusiedeln. Diese Grenze verlief damals in der Zwischenkriegszeit etwa 200 Kilometer östlicher als die heutige polnische Ostgrenze. Dennoch lebten auf der sowjetischen Seite immer noch sehr viele Polen. Sie lebten dort seit Generationen. Die Sowjets haben in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts zwei autonome polnische Gebiete auf ihrem Territorium geschaffen. Eines unweit der polnischen Grenze im sowjetischen Weißrussland und eines in der sowjetischen Ukraine, auch direkt an der polnischen Grenze. Polnisch war dort die erste Amtssprache. Es gab polnische Schulen, Zeitungen, Bücher, Theater. Aber das ganze Leben dort verlief, wie überall in der Sowjetunion, unter streng kommunistischen Vorzeichen. Nach einiger Zeit stellte sich heraus, dass diese Polen, zumeist Bauern, sich nicht sowjetisieren lassen wollen. Sie weigerten sich, in die Kolchosen einzutreten, sich von ihrem katholischen Glauben loszusagen. Mitte der 30er Jahre wollten die Sowjets dieses unsichere polnische Element nicht mehr an ihrer Grenze zu Polen haben und dulden. Den brutalen Deportationen nach Kasachstan von 1936 fielen etwa 40.000 polnische Familien zum Opfer. Einige tausend Menschen kamen in den Transporten ums Leben. Zehntausende starben wirklich elendig in Kasachstan, wo man sie meistens in der nackten Steppe ausgesetzt hat. Sie lebten anfangs in Erdlöchern. Wer den ersten kasachischen Winter mit Temperaturen von bis zu unter 40 Grad überstanden hat, der hatte eine Chance weiterzuleben.
Das Jahr 1936 war aber erst der Anfang.
Das war der Anfang und das war die Einleitung zu der im August 1937 begonnenen sogenannten polnischen Operation des NKWD, des sowjetischen Volkskommissariates, also Ministeriums des Inneren. Der NKWD, das war vor allem aber die schreckliche sowjetische politische Polizei. Die polnische Operation des NKWD ging davon aus, dass alle in der Sowjetunion lebenden Polen, egal ob Sowjetbürger oder nicht, potenzielle Spione, Saboteure und Wirtschaftsschädlinge im Sold des polnischen Geheimdienstes seien. Die polnische Herkunft wurde automatisch mit antisowjetischer Betätigung gleichgesetzt. Ermordet wurden damals knapp 112.000 Menschen, darunter auch die gesamte Führung der Kommunistischen Partei Polens, die in Moskau residierte, sehr viele kommunistische Emigranten. Unter den 112.000 waren etwa 10.000 polnische Kommunisten. Damit wurde die Kommunistische Partei Polens praktisch ausgerottet, denn die meisten ihrer Kader waren in der UdSSR. In Polen war die Partei fast bedeutungslos. Es klingt paradox, aber die einzigen wenigen politischen Kader der Kommunisten, die überlebt haben, waren diejenigen, die vor dem Krieg in polnischen Gefängnissen eingesessen haben. Unter den 112.000 Todesopfern der polnischen Operation des NKWD zwischen 1937 und 1938 waren die meisten Bauern. Es gab unter den Ermordeten aber auch Russen. Das waren zum Beispiel praktisch alle Sowjetbürger, die als Chauffeure, Gärtner, Haushaltshilfen für die polnischen Konsulate in der UdSSR gearbeitet haben. Es waren auch viele Russen, die während des sowjetisch-polnischen Krieges 1920 in die polnische Kriegsgefangenschaft gerieten und nach diesem Krieg nach Hause zurückkehrten. 17 Jahre später war das ihr Todesurteil.
Am 17. September 1939, also 17 Tage nach dem Beginn des deutschen Überfalls, überfiel die Rote Armee Polen vom Osten her.
Ja, die polnische Armee befand sich damals in schweren Rückzugsgefechten mit den Deutschen. Mit dem Einmarsch der Sowjets war endgültig jede Hoffnung begraben, das Land verteidigen zu können. Die polnische Armee leistete den Sowjets nur vereinzelt Widerstand. Schwere polnisch-russische Kämpfe gab es um die Stadt Grodno, heute in Weißrussland, und um Lwów, Lemberg, wo polnische Truppen die Stadt gegen die schon gemeinsam angreifenden Deutschen und Sowjets einige Tage lang verteidigte. Das Dritte Reich und die UdSSR einigten sich auf eine Teilung Polens. Die Deutschen nahmen sich etwa 48% des polnischen Territoriums mit etwa 20 Millionen Einwohnern. Die Sowjets besetzten 52% des polnischen Staatsgebietes mit mehr als 14 Millionen Menschen. Da Ostpolen war eben dünner besiedelt.
Was passierte im östlichen Teil Polens nach dem Einmarsch der Sowjets?
Na, die Veränderungen erfolgten in einem rasanten Tempo, muss man sagen. Massenverhaftungen, Enteignungen, die forcierte Russifizierung des gesamten öffentlichen Lebens, dramatische Versorgungsengpässe. Das alles versetzte die Bevölkerung in einen Schockzustand. Schon Mitte November 1939 haben die Russen das besetzte polnische Territorium offiziell zu ihrem Staatsgebiet erklärt und an die Sowjetunion angeschlossen. Alle dort lebenden Menschen wurden automatisch zu Sowjetbürgern. Mit der Ausgabe der neuen Personalausweise konnte der NKWD die neuen Sowjetbürger gut erfassen, Listen anfertigen. Noch wussten es die Menschen nicht, dass dies die Vorbereitung war zu den grausamen Deportationen ins Innere der Sowjetunion, die schon bald beginnen sollten.
Aufmachen! Elżbieta Alexandrowna?
Ja.
Geboren 1909 in Krakau?
Ja.
Frau des Offiziers der polnischen Armee Kazimierz Ignatiewicz?
Ja.
Packen Sie Ihre Sachen.
Nehmen Sie nur das Nötigste mit. Heilung!
Zieh die Hand schnell. Oh Gott!
Das war eine Szene aus dem Film Katyn von Andrzej Wajda. Auf diesen Film werden wir im Verlauf der Sendung noch ein paar Mal zurückgreifen.
Ja, so wie eben gehört, gingen die Deportationen vor sich. Die erste große Verschickung fand am 10. Februar 1940 statt. Damals wurden in ganz Ostpolen bei bis zu 40 Grad Frost etwa 140.000 Polen mitten in der Nacht Hals über Kopf aus ihren Häusern geholt und nach Sibirien gebracht. Etwa ein Viertel von ihnen erfuhr unterwegs oder kam in den Lagern ums Leben. Das System der sowjetischen Lager war auf Massenvernichtung durch mörderische Arbeit, durch Unterernährung, Frostkrankheiten ausgerichtet. Die durchschnittliche Lebenserwartung neu eingelieferter Gefangener betrug selten mehr als 4 Monate. Weitere 3 Deportationswellen sollten im April 1940, im September 1940 und im Juni 1941, also unmittelbar vor dem deutschen Einmarsch in der Sowjetunion, folgen. Deportiert wurde zwischen Februar 1940 und Juni 1941, also innerhalb von 15 Monaten, mehr als 500.000 Polen.
Den Sowjets sind bei ihrem Einmarsch im September 1939 etwa 250.000 polnische Soldaten und Offiziere in die Hände gefallen.
Ja, da muss man auch sagen, die Sowjets sind 1939 vor allem ihrer eigenen Propaganda zum Opfer gefallen. Sie waren tief davon überzeugt, als Befreier empfangen zu werden. Die Arbeiter und Bauern werden sich gegen den polnischen Staat, gegen die Kapitalisten und Großgrundbesitzer erheben und die einfachen Soldaten werden gegen ihre angeblichen Unterdrücker, die Offiziere, meutern, sie entwaffnen und umbringen. Dazu riefen auch alle von den Sowjets reichlich aus den Flugzeugen abgeworfenen Flugblätter auf. Sie blieben ohne Wirkung, wie wir es heute wissen.
Und was passierte mit den vielen polnischen Kriegsgefangenen?
Die Sowjets haben die meisten Soldaten nach Hause entlassen, einen kleineren Teil in Arbeitslager zur Zwangsarbeit geschickt. Nicht entlassen wurden etwa 22.000 Offiziere, Polizeibeamte, Beamte des Grenzschutzes und des Strafvollzugs, höhere Beamte der Verwaltung. Etwa 7.000 von ihnen waren untergebracht in verschiedenen Gefängnissen im sowjetisch besetzten Ostpolen. Etwa 14.000 befanden sich in 3 großen, sehr weit voneinander entfernten Kriegsgefangenenlagern auf sowjetischem Gebiet. Starobielsk, unweit von Charkow im Süden, Kozielsk in der Mitte und Ostaschkow im Norden des europäischen Teils der Sowjetunion. Alle 3 Lager waren in großen ehemaligen Klosteranlagen untergebracht. Die Mönche und Nonnen, die dort ursprünglich lebten, sind schon lange zuvor deportiert und ermordet worden. In Ostaschkow im Norden haben die Sowjets überwiegend polnische Polizisten eingesperrt, etwa 240 Beamte des gehobenen Dienstes und fast 5000 Beamte unterer und unterster Ränge. Anders als die einfachen Soldaten wurden einfache Polizisten nicht nach Hause entlassen und später alle ermordet. Dazu kamen Beamte der Grenzpolizei und des Strafvollzuges. In Kozielsk im Zentrum und in Starobielsk im Süden waren nur Militärs.
Wie waren die Haftbedingungen?
In den Gefängnissen zumeist schrecklich, in den Kriegsgefangenenlagern etwas erträglicher. Zwar sind die Sowjets der Genfer Konvention über die Behandlung von Kriegsgefangenen aus dem Jahre 1929 nicht beigetreten, aber man muss sagen, sie hielten sich in den 3 Kriegsgefangenenlagern weitgehend an die Bestimmungen dieser Konvention. Die Gefangenen wurden nicht zur Schwerstarbeit gezwungen. Sie durften ihre persönlichen Habseligkeiten behalten, einmal im Monat nach Hause schreiben, Briefe, Pakete und Geldüberweisungen im sehr eng vorgegebenen Rahmen erhalten, also einmal im Monat höchstens. Die höheren Chargen waren etwas besser untergebracht. Ziemlich katastrophal waren leider die hygienischen Bedingungen. Im Lager Kozielsk gab es nur eine Wasserpumpe für 4.500 Mann und eine primitive Latrine. Läuse waren eine Plage. Streng verboten und verfolgt wurden jegliche religiösen Praktiken. Am heiligen Abend 1939 hat der NKWD sehr diskret aus allen 3 Lagern etwa 200 polnische Militärgeistliche aller Konfessionen abgeholt und kurz darauf insgeheim erschossen. Unter ihnen war auch der Oberrabbiner der polnischen Armee, Baruch Steinberg.
Andrzej Wajda hat in seinem Film Katyn geschildert, wie es am Heiligen Abend 1939 im Lager von Kozielsk zuging. Es spricht der General Mieczysław Smorawiński, gespielt vom polnischen Schauspieler Jan Englert.
Herr General, ich melde, dass der erste Stern erschienen ist.
Danke, Herr Oberleutnant. Meine Herren, ich habe nicht den geringsten Zweifel, dass wir in einem Jahr mit einem Lächeln an unsere heutige Lage denken werden. Niemand von uns erwartet allen Ernstes, dass der Dienst in der Armee nur Siege bereithält. Das Schicksal eines Soldaten sind auch Niederlagen und leider auch die Gefangenschaft. Aber auch die Rückkehr nach Hause und der erneute Kampf. Die Waffen legt man nicht vor dem Feind nieder, sondern vor sich selbst. Es hängt also von jedem Einzelnen ab, ob er ein Soldat ist oder ein Besiegter. Ich möchte noch einige Worte an die richten, die keine Berufssoldaten sind, aber unser Schicksal teilen und die hier in der Mehrheit sind. Ich sehe hier Wissenschaftler, Lehrer, Ingenieure und Juristen. Ich sehe sogar einen Maler. Ihr müsst durchhalten. Denn ohne euch wird es kein freies Polen geben. Ich wünsche euch und mir, dass wir alle gesund und unversehrt nach Hause kommen.
Bóg się rodzi, moc truchleje, a niebiosów obrażony. Ogień drzewnie w nas ciemnieje.
Weihnachten 1939 im Lager Kozielsk. Die Atmosphäre in den Lagern, das wissen wir aus Berichten, war ruhig und verhalten optimistisch. Die Insassen gingen davon aus, dass sie von den Sowjets bald in ein neutrales Land abgeschoben werden.
Ja, so war es. In dem Fragment wurde auch eine andere, sehr wichtige Tatsache angesprochen. Es waren überwiegend Offiziere der Reserve. Unter den etwa später 22.000 Ermordeten befanden sich etwa 50 Hochschulprofessoren, etwa 700 Ärzte, 1.000 Juristen, ungefähr 1.000 Ingenieure, knapp 2.000 Lehrer, 50 Journalisten, 600 Flieger, 11 Generäle der polnischen Armee und so weiter und so fort. Das war die intellektuelle Elite der polnischen Nation. Wie die Deutschen, so haben es auch die Sowjets vor allem auf diese Elite abgesehen und sie gnadenlos ausgerottet.
Warum?
Alle Gefangenen in den Lagern wurden viele Male von NKWD-Beamten verhört. Für jeden Gefangenen wurde eine Akte angelegt. Die Sowjets wollten vor allem erfahren, was die Gefangenen denken, sie wollten ihr Fachwissen abschöpfen und sie wollten Kollaborateure und Spitzel anwerben. Die Ergebnisse dieser Aktion waren für sie sehr ernüchternd. Etwa 95% aller Offiziere verweigerten jede Zusammenarbeit mit den Sowjets, machten keinen Kehl draus, dass sie den Kommunismus ablehnen, bekannten sich zur polnischen Unabhängigkeit. Damit unterschrieben sie, ohne es zu wissen, ihre Todesurteile.
Wie ging es weiter?
Mitte März wurde in der Moskauer NKWD-Zentrale eine Beratung einberufen. Geleitet hat sie einer der Stellvertreter Berias, Bogdan Kabulow. Teilgenommen an der Beratung haben die Gebietschefs des NKWD aus Charkow, Smolensk und Kalin, heute heißt die Stadt wie gesagt Tver, wo sich die Lager befanden. Dabei waren auch die Chefs des NKWD-Transportwesens, denn die Gefangenen sollten mit der Eisenbahn in Gruppen von etwa 100 bis 250 Personen zu den Erschießungsorten befördert werden.
Nicht alle Offiziere wurden zur Erschießung freigegeben.
Die Sowjets haben aus den 22.000 rechtzeitig genau 395 Personen ausgesondert. Es waren 90 Personen, um deren Freilassung seit Herbst 1939 aus den unterschiedlichsten Gründen die deutsche, die italienische und die litauische Botschaft in Moskau gebeten haben. Die restlichen 305 Personen, das waren Offiziere, deren Wissen die Sowjets brauchten oder solche, die sie als Spitzel und Kollaborateure anwerben konnten. Viele aus der letzten Gruppe begleiteten später hohe Positionen im kommunistischen Polen.
Anfang April 1940 begann der NKWD mit dem Abtransport der Gefangenen. Wie das vonstatten ging, wissen wir unter anderem aus den Aufzeichnungen des Majors Adam Solski.
Ja, Solski machte seine Notizen bis kurz vor seiner Erschießung am Rande einer der Leichengruben im Wald von Katyn. Nach der Entdeckung der Massengräber wurde sein Kalender gefunden und man konnte das, was er geschrieben hat, entziffern.
Knapp ein Jahr später, am 22. Juni 1941, begann der deutsche Einmarsch in der Sowjetunion. Ein weiteres schreckliches Verbrechen des NKWD an den Polen, aber nicht nur, waren die Massenmorde in den etwa 200 völlig überfüllten Gefängnissen Ostpolens kurz bevor die deutschen Truppen kamen. Hier ein Bericht der Deutschen Wochenschau aus Lwów, Lemberg.
Tausende unschuldiger Männer und Frauen fielen dem bolschewistischen Blutrausch zum Opfer vor dem Lemberger Untersuchungsgefängnis. Um die Spuren ihrer Verbrechen zu verwischen, steckten sie beim Herannahen der deutschen Truppen das Gefängnis in Brand. Das Feuer wurde jedoch gelöscht und so konnte diese Untat restlos aufgedeckt werden. Die Opfer werden zur Identifizierung herausgetragen. Männer und Frauen, Kinder und Greise, mit Messern, Äxten, Handgranaten und Maschinengewehren wurden diese Opfer bolschewistischer Mordgier grausam hingeschlachtet.
Die Nazi-Propaganda hat diese Ereignisse, wie wir hören konnten, gern aufgegriffen. Tatsache ist, dass der NKWD vor dem Rückzug eine wahre Mordorgie in den Gefängnissen veranstaltet hat. Der Befehl dazu kam am zweiten Kriegstag, dem 23. Juni 1941, aus Moskau von NKWD-Chef Beria. In Wilno, Dubna, Drohobyj, Borisław, Sambor und in unzähligen anderen Orten gingen die NKWD-Beamten von Zelle zu Zelle, schossen die Gefangenen nieder oder versammelten sie in den Innenhöfen und schossen mit Maschinengewehren in die Menge hinein, warfen Handgranaten. Anrückende deutsche Truppen fanden überall Leichenberge vor.
Bald darauf sollte das deutsche Massenmorden beginnen. Das NKWD wurde von den deutschen Einsatzkommandos abgelöst, die sich sofort daran machten, Juden und andere Unerwünschte zu vernichten.
Ja, das ist auch hinreichend bekannt. Der NKWD jedenfalls brachte in Ostpolen vor und auf dem Rückzug im Juni 1941 etwa 40.000 überwiegend polnische Gefangene um.
Die Bombe platzte am 13. April 1943, als der Berliner Rundfunk die Entdeckung der Massengräber in Katyn bekannt gab. Wie kam es zu dieser Entdeckung?
Ja, die Deutschen brachten im Sommer 1942 in diese Gegend bei Smolensk einen Bauzug polnischer Zwangsarbeiter. Diese hörten von der örtlichen Bevölkerung, dass womöglich auf dem Gelände des NKWD-Ferienheims viele Polen im Wald begraben liegen. Die Deutschen ordneten daraufhin im Februar 1943 Exhumierungsarbeiten an.
Was sprach damals für die Täterschaft des NKWD?
Münzen, Zeitungsfetzen, Aufzeichnungen, alles, was man bei den Leichen fand und was ein Datum trug, war nicht später als im Mai 1940 entstanden. Auch die Berichte der örtlichen Bevölkerung, die trotz strengster Geheimhaltung ihre Beobachtungen gemacht hat, ließen keine Zweifel daran, wer die Täter waren.
Propagandaminister Josef Goebbels hat die Tragödie ausgeschlachtet.
Das kann man wohl sagen. Es klingt geradezu makaber, wenn man hört, wie die Nazi-Propaganda-Krokodilstränen über das grauenvolle Verbrechen an denselben polnischen, europäischen Menschen vergießt, die man selbst ohne Gnade im besetzten Polen ausgerottet hat.
Die Russen haben sofort alles abgestritten.
Ja, und das taten sie sehr konsequent bis 1990. Es galt auch im kommunistischen Polen die These, die Deutschen hätten das Verbrechen verübt. Seit Ende der 70er Jahre stand in Katyn ein Gedenkstein, auf dem man lesen konnte, dass hier polnische Offiziere ruhen, die von den Deutschen 1941 umgebracht wurden. Dennoch gab es dort zur kommunistischen Zeit nie polnische Feierlichkeiten. Die Sowjets wollten auf Nummer sicher gehen. Das Wort Katyn wurde in der Öffentlichkeit tunlichst gemieden.
Anfang April 2010 wurde der Film Katyn von Andrzej Wajda in dem russischen Fernsehkanal Kultura gezeigt. Es ist zwar ein Nischenfernsehen, aber immerhin, wenn man bedenkt, dass sich der Film 2 Jahre lang den Weg in die russischen Kinos nicht bahnen konnte. Es gab zwar eine russische Premiere am 20. März 2008 in Moskau, aber der Film wurde damals nur 2-mal vorgeführt.
Der russische Staat, seine Politiker und Behörden sind nur sehr widerstrebend, wenn überhaupt bereit, sich der historischen Wahrheit zu stellen. Andererseits gibt es eine sehr aktive Gruppe von Historikern, Künstlern, Menschenrechtlern, vor allem in der Vereinigung Memorial, die sehr viel dafür tun, dass die historische Wahrheit ans Tageslicht kommt. Denn ohne sie sind Vergebung und Versöhnung nicht möglich. Man könnte hier sehr viele Namen nennen. Da ist zum Beispiel die Historikerin Professor Natalia Lebedieva, da ist der Menschenrechtler Sergej Kowaljow. Aber zu dieser Personengruppe gehören auch unter vielen die Militärstaatsanwälte Anatoli Jablokow, der zwischen 1992 und 1994 die Untersuchung in Sachen Katyn leitete, und Alexander Tretjetski, der 1990 die Exhumierungen der Massengräber ermordeter polnischer Polizisten in Mierdenoje bei Twer beaufsichtigte. Beide haben alles getan, um die Aufklärungsarbeit vor den Störversuchen ihrer Vorgesetzten und anderer Dienststellen zu schützen. Beide mussten irgendwann das Handtuch werfen, den Dienst quittieren, aber sie haben dennoch viel bewirkt. Es gibt viele solche klugen und mutigen Menschen in Russland. Ihnen vor allem gebührt unsere Bewunderung und unser Dank.
Im Vorfeld des Gedenktags an die Opfer des Katyn-Massakers betonte Staatspräsident Andrzej Duda, dass das Massaker eine Warnung vor dem russischen Imperialismus sei, der eine Bedrohung für die Welt darstelle. Über die Hintergründe des Massenmords an polnischen Intellektuellen und Offizieren von vor 84 Jahren haben Joachim Cieciewski und Janusz Stitzner gesprochen. Und das war es auch schon für heute in der Sendung aus Warschau. Einen ruhigen Tag noch wünscht Ihnen aus der polnischen Hauptstadt Adam Wieniso. Do usłyszenia.
Informationen aus und über Polen, informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf der Mittelwelle auf 1386 kHz um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.